Sonntagsfahrer 500 Talladega haben wir uns gestern angeschaut. Ein Talladega-Rennen, über das wir wirklich sprechen müssen, weil da lag einiges im Argen. Und jetzt mache ich den Ton von meinem Handy aus, damit der Zähne doppelt ankommt. Einleitung verkackt, das war schon mal richtig gut. Wenn man struggelt, dann kommt man auch ein bisschen aus dem Konzept, also machen wir noch neu. Erstmal guten Abend. Talladega haben wir gestern gesehen. Es war ein Sonntagsfahrerrennen. Es wurde geschlichen, ein Rennen, über das man reden muss. Und mit mir dabei ist Alessandro.
Hallo.
Ja. Wir haben gestruggelt mit dem Wetter zuerst. Regenmeldungen, und dann wurden die Regenmeldungen etwas besser. Es soll gegen Mittag aufhören und sie brauchen 3 Stunden, um den Track herzurichten, und die Sender gehen live drauf und wir sehen strahlenden Sonnenschein, eine trockene Strecke, und wir wussten, wir sehen ein Rennen. Da war die Freude groß. Wir sind in das Rennen reingestartet und haben dann eine erste Stage gesehen, wo Alessandro jetzt mal seine Meinung zu abgibt.
Ja, das Einzige mit der ersten Stage war PJ Mack, Leute. Also im komplett schwarzen Live Fast Chevy. Das war wirklich das Highlight der ersten Stage. Es war halt ja eine typische erste Talladega Stage, wo abgetastet wurde, wo jeder irgendwie mal führen durfte. Was sich auch in der zweiten Stage dann gezeigt hat. Also das war halt wirklich so ein, ja, wer halt nach vorne will, darf mal quasi. Ich glaube, insgesamt hat das halbe Feld mindestens eine Führungsrunde gehabt, oder sogar mehr. Also es war wirklich so ein, ja, probiert's mal, versucht's mal, schaut's euch mal an. Und ja, wie gesagt, das einzige Highlight der ersten Stage, einer sonst faden ersten Stage, die eigentlich nur von einem Tankstop gezeichnet war, war einfach PJ McLeod, der sich im 78er LeFast Chevy ohne einen einzigen Sponsor am Auto sich gedacht hat, weißt du was? Dann fahre ich halt nach vorne, dann gebe ich halt Vollgas. Bitter für ihn war dann halt, dass er offiziell Fuel Pump Issues hatte oder Fuel Pressure Issues. Und das hat ihm dann schlussendlich das Genick gebrochen. In einem sehr zahmen Talladega-Rennen, muss man sagen, verhältnismäßig zahmen, weil bis zum Ende hat er die Führungsrunde dann nicht wieder gehabt. Also der ist zwar von -3 auf -1 down, hat er sich vorarbeiten können. Aber im Endeffekt hat er dann echt das Pech gehabt, dass es dann kein Gelb gab oder keine signifikante Gelbwelle, um die Führungsrunde zurückzukriegen, weil ich meine, klar, wer weiß, ob er im Finale überhaupt da vorne gewesen wäre. Das ist natürlich wieder so eine Kaffeesatzgeschichte. Aber war dennoch cool anzusehen. Ein bisschen mitgejubelt hat und mitgefiebert hat man doch, denke ich mal.
Ja, dieses All-Black-Design hat mir ganz gut gefallen. Gut, das wird er sich auf Dauer nicht leisten können, ohne Sponsoren durch die Gegend zu fahren, aber so ein ganz schwarzes Auto hat schon irgendwie was, oder?
Ja, das hatte definitiv was. Mir hat mir es einfach leid getan, auch generell. Für ihn tut es mir leid, dass das halt mit dem Kapf-Vollzeit-Auto nicht so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hatte. Da hatte er letztes Jahr in der Offseason, glaube ich, war das, ein Interview mit Bob. Das war auf Twitter und da hat er das erklärt, dass halt die Ziele nicht in der Geschwindigkeit erreicht wurden, wie sie es gebraucht hätten, um lukrativ weiterzumachen. Also haben sie sich entschlossen, den Charter dann ans Bayer zu verkaufen und dann in die Xfinity Vollzeit weiterzumachen oder beziehungsweise das Auto weiter zu betreiben. Und jetzt halt im Cup nur noch Teilzeit oder beziehungsweise bei ausgewählten Rennen es zu versuchen.
Optische Highlights:
Ja, die
Radix
Lackierung
Paint
von Radek.
war die Lackierung von Radix,
Ist einfach ein
wo
Hingucker.
war einfach ein Hingucker und glich einer deutschen Automarke nicht unerheblich.
Ja, wobei, ja, also den Vergleich würde ich jetzt nicht ziehen, aber meinetwegen, wenn der ein oder andere ihn ziehen will, soll, darf, kann,
Muss.
muss, bitteschön, ich gehöre da nicht dazu. Für mich war es einfach ein Paint, das wirklich herausstach, weil es einfach schlicht, aber einfach cool war. Und das Paint war dann auch derjenige, der gewonnen hat, also Radek hatte das dann auch gewonnen in einem, ja, Overtime Finish, nicht Overtime Finish, aber den Big One Finish so rum. Das
Ja,
dann doch,
da kommen wir gleich noch hin,
da
oder?
kommen wir ja doch dazu, wollte ich eh gerade sagen, dass dann doch, wie soll ich sagen, den Reddick noch als Sieger erlebte, was so im ersten Augenblick nicht der Fall gewesen wäre, wenn es den Big One nicht gegeben hätte. Aber ja, das war trotzdem, nein, ich glaube, damit haben wir das Rennen eigentlich durch, weil Talladega, das war wirklich gestern, es war wirklich ein zahmes Talladega. Und ich glaube, nehmen wir den negativen Punkt gleich weg. Der große Negativpunkt war halt wirklich diese Spritspargeschichte. Das war so derbe nervig in der zweiten Stage, dass Fahrer wirklich bei halbem Gaspedal um den Kurs fahren und dann 175er Schlitz hinknallen. Also das war einfach rotzefrech. Sorry, dass ich das so hinwerfe, aber das war einfach nur eine Frechheit. Also, du kannst dich nicht hinstellen als Cup Series, wir sind die besten NASCAR-Piloten überhaupt und dann kackert man sich da in die Hose, weil man da ja nicht die Sekunde länger beim Tankstopp stehen will für irgendeine Banalität. Also sorry, es war einfach nur lachhaft. Also von vorne weg, ich weiß nicht, welcher Idiot da die Idee jemals hatte, bei so einem Rennen auf Spritsparen zu kommen. Aber dass dann das Feld auf 175 oder teilweise runterfällt, nicht mal Acker-Speed schafft quasi damit. Und damit die Aussage wieder bestätigt, die Eric Jones getätigt hatte nach dem Daytona 500, dass es Prinzip ein Spritspar-Event ist, bis auf die letzte Meile, quasi so frei übersetzt. Ja, wie gesagt, also ich hab's, mir klar, es ist Talladega, keine Frage. Aber du kannst dich halt nicht als Serie und Fahrer hinstellen, ja, wir sind hier das, die Crème de la Crème. Und dann schauen wir aber so aus, als würden wir gerade das erste Mal Fußball kicken. So, weil wir uns nicht trauen, schneller als 175 zu fahren, weil wir Angst haben um den Sprit. Man, ja, danke,
Ja,
wie wir alle wissen. Also.
bist du wirklich der Meinung, dass es an den Fahrern lag oder liegt es am Auto?
Es lag, ich meine, so, es ist ja nicht so, dass zum ersten Mal, dass die Talladega mit dem Next Gen fahren. Die wussten alle, dass sie, also, ich weiß auch nicht, auf welche Idee wir gekommen sind, zu denken, man kann da irgendwie, man spielt Poker was rausholen, weil, also, du musst tanken in Talladega, dass der schon kommt. Ich weiß nicht, wer jemals 20 extra Runden da reinsparen soll. Gerade in so einem Zahnrennen, wie es in dem war, da hättest du nie im Leben, hättest du die ersten zwei Stages waren die komplett grün. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie willst du da insgesamt 40 Runden zusammensparen? In 120 Runden, wie willst du da 40 Runden zusammensparen, damit du den Tankstopp nicht mehr machen musst? Wie willst du das zusammenbringen?
Ja gut, es ist die Theorie dahinter ist ja, dass ich in dem entscheidenden Money Stop, sage ich mal, in dem letzten möglichen Stopp weniger tanken muss als als meine Konkurrenz und dadurch quasi Track Position in der Box gut mache. Das ist ja der Gedankengang dahinter, dass
Ja,
es
schon
totaler
klar.
Quatsch ist, dass es totaler Quatsch ist. Sehe ich auch so. Ich habe nur einen Punkt, den ich da reinwerfen möchte und das ist, wenn es möglich gewesen wäre, das ist meine Theorie dahinter. Dass sich fünf, sechs Leute zu tun, die sagen, komm, scheiß auf das Spritsparen, wir paddeln jetzt vorne weg. Wir
Ja.
rocken das jetzt, wir geben Gas. Die hätten sich gefunden oder die wären garantiert zusammengekommen, aber es gab wohl nicht die Möglichkeit, oder ich sag einfach mal, das Auto gibt es nicht her, diese Strategie durchzuballern. Und dadurch, dass drei, vier da vorne mit angefangen haben, waren alle anderen gezwungen mitzumachen, weil sie nicht mit einer Vollgasstrategie an den ersten vorbeikam.
Ich sag mal so, diese Spritsparstrategie in Stage 2, ne, weil wegen Extrapunkten und so. Also, ich habe hier die Ergebnisliste offen. Die ersten 12, von den ersten 12 Piloten war einer, und zwar der Sieger Tyler Reddick in Stage 2, bei der Punktevergabe dabei. Einer. Also, es gibt keinen logischen Grund, so eine Dummheit zu machen. So, die ersten, also noch nie in der Geschichte von Talladega. Erst recht nicht, seit es die Stages gibt, wurde das Rennen in den ersten zwei Stages entschieden. Noch nie. Das hat es nie gegeben und das wird es auch nicht geben. Also, sorry, aber Nesca, also ich nehme es schon mal vorweg, deshalb ist Nesca einer der beiden Rechtsabbieger von mir. Weil Nesca endlich da mal was machen muss und Phelps mal die Eier auf den Tisch packen muss und sagen muss, Jungs, das geht so nicht. Wir können hier nicht eine Clownshow abziehen, weil er nicht gerade schneller zu 175 zu fahren, weil er Angst hat im Sprit. Also sorry, aber das ist einfach eine Verarsche am Fan irgendwo. Es tut mir leid, dass ich so renne, ich stehe wahrscheinlich alleine da, aber jo, ich bin halt der Auffassung. Weil ich will
Ja,
halt Talladega sehen. Wenn ich Mimosensport sehen will, dann schaue ich mir Formel 1 an, aber nicht NASCAR. So, ganz einfach. Oder Formel E oder diesen Quatsch, der mittlerweile da drüben da läuft. Aber doch nicht NASCAR. Ganz einfach.
es gibt Situationen, wo ein Spritkrimi bzw. eine Spritstrategie Sinn macht. Das heißt, es kommt ein unvorhergesehenes Gelb zum Dreiviertelende der Stage oder wie auch immer, oder des Rennens, und dann den Zock hinzulegen, versuchen, das Rennen zu Ende zu fahren, Sprit sparen und versuchen, das Rennen zu Ende zu fahren, wenn die anderen tanken müssen. Das gibt so Situationen, wo so eine
Ja,
Spritstrategie Sinn
aber.
macht. Es macht aber keinen Sinn, da bin ich voll bei dir, ein komplettes Rennen Sprit zu sparen. Das ist Bullshit, dann braucht man nicht loszufahren.
Vor allem, du hast 60, 60, 68 die Stages gehabt, ja? Du musst in jeder Stage einmal tanken. So, und eine Stage 2 wirst du tanken gehen, weil alle tanken gehen. So, dann bist du voll. Hast für 40 Runden auf den Daumen gebrochen, Sprit. Die 30 Runden holst du nie rein. Also, du wirst einmal noch tanken. Also, selbst wenn du in Runde 35 kommst, geht sich das noch hinten raus aus mit einer Overtime. Also, ja, ich lasse es lieber, weil sonst platzt mir die Ader aus dem Hals. Weil mich nervt das echt. Also, mich nervt, das kommt zum Pussysport. So, auf die Art und Weise. Aber nächstes Thema, glaube ich, bevor ich hier wirklich komplett abrage. Hört man das
Es
jetzt nicht mehr,
gibt
oder?
nur eins, es gibt nur eins, was schlimmer ist, und das ist das Teamzeitfahren, das wir mal hatten.
Ja, das war aber, weil es so hart.
Das war eine Vollkatastrophe.
Hört man eigentlich den Ton im Hintergrund? Die Musik?
Bei dir?
Ja.
Nein.
Okay.
Hast du Disco?
Mein Mitbewohner ist gerade in der Küche, und weil die Küche in meinem Zimmer ist, hört man das da normalerweise durch die Tür durch, aber solange ihr das nicht hört, ist okay. Jedenfalls, der hat übrigens einen echt furchtbaren Musikgeschmack. Übrigens, ja, der zweite Tagespunkt, die Aggressivität beim Pushen. Was soll man dazu sagen? Es gab keine. Also, die einzige Aggressivität, die gezeigt wurde, war Joe Gibson, das ist in die Hose gegangen. Aber ansonsten war das halt echt bis auf die letzten 3 Runden echt zahm. Also, das sah halt wirklich nicht danach aus, als wollte irgendwer was probieren. Bis in den letzten Turn hinein. Also eigentlich, der Einzige, der so wirklich ernst scheinbar meinte, war McDowell mit dem Sieg. Alle anderen sind da halt mitgefahren und haben halt versucht, mehr mit Glück eine Position zu kriegen, weil gerade im Finale hast du gesehen, wie sich irgendwie keiner getraut hat, einen richtigen Push zu geben. Keselowski, der McDowell nicht anschieben wollte, konnte, durfte, sollte. Wer weiß, was da jetzt das wirkliche Wort dafür ist. Ein Gregson, der es versucht hat, das muss man ihm echt hoch ankreiden. Und Tyler Rake, der auf der Außenbahn im Prinzip von Schulz immer wieder nach vorne gepumpt wurde, wenn es die Schulz zu blöd waren, sie zu weit nach hinten gefallen sind. So. Und eine dritte Linie, die im Finale nicht funktioniert hat, weil Kyle Busch mit Gips hochgegangen ist, Chevy komplett desorientiert war. Also Chevy im Finale war ein Totalausfall. Das muss man vorneweg machen. Die waren wahrscheinlich auch der große Verlierer von dem Rennen. Wie schlecht die organisiert waren. Das muss man, glaube ich, auch so festhalten. Oder was meinst du?
Thema Gepusche. Lange Zeit war die 2 vorne Cintric, den ich fälschlicherweise mal als Blaney bezeichnet habe beim Twittern. Tut mir leid, aber es ist passiert. Die waren eine Zeit lang vorne und Reddick war eine Zeit lang vorne. Und du hast halt gesehen, wie das Gepusche bei Cintric einen riesen Wiggle auf der Hinterachse immer ausgelöst hat und wie stabil dagegen Tyler Reddick vorne lag. Dem sein Auto, der wurde gepusht. Klar, durch das Pushen hast du eine minimale Bewegung immer, ja, aber der hat längst nicht so rumgeschlittert wie die Fords. Das ist mir beim Pushen aufgefallen. Und halt, dass man sich halt beim Pushen auch ein ganzes Rennen versauen kann. Im Single-Fall.
Ja, definitiv. Aber, nee, aber ernsthaft, also ich würde gerne bei Simric bleiben, kurz, und auch bei Blaney und Penske generell. Also, ich war ja gestern dabei in Sachen, ich habe mit Robert während des Rennens ein bisschen so gequatscht. Und dann hatten wir auch den Space, und da in Space habe ich auch mal meinen Punkt getan, dass der Simric nur Restrictor Plates bzw. Super Speedways und Road Course kann. Alles andere kann der nicht. So, und das ist meiner Meinung nach, Cindric zeigt, beweist eigentlich, warum es nicht verdient, in dem Auto zu sitzen. Du kannst nicht, wenn du in einem Penske sitzt, einen Logano und Blaney hast als Teamkollegen, die beide Meister wurden in den letzten beiden Jahren, nur so gut sein, dass du auf den Super Speedways funktionierst und auf den Rundkursen. Das funktioniert nicht ganz im Meisterschaftskampf. Also, der wird es dieses Jahr wieder nicht packen, Gott sei Dank. Der wird nicht weit kommen, wenn er überhaupt in die Playoffs kommt. Und dann frage ich mich, ob Roger Penske nicht mal gut beraten wäre, Sindrick rauszuschmeißen und irgendwie vernünftig reinzuholen, der auch das andere Programm kann. Weil, jo, bei Sindrick sehe ich halt keine Hoffnung für irgendwas. Also das nur gut, wie gesagt, auf den super Spielen schaut er gut aus. Aber dann hinten raus fehlt wieder immer, ich bin fast. Also der ist jetzt 23. offiziell geworden, hat zwar schön abgesandt bei den Stage-Punkten, aber dann war es. Also, jo. Playoff-Contender ist ja garantiert nicht aktuell. So scharf sehe ich den nicht. Wie gesagt, es wird mehr Glück oder Verstand der Einzug. Und bei Blaney war es gestern Totalausfall. Also da war nichts zu sehen von seinem mentalen Stärke, war absolut nichts. Und man kann auch nicht sagen, das war Ford, die schlecht waren. Was nicht da möglich war, das war nämlich, das wäre nicht Blödsinn, das Argument. Weil Ford war gestern sehr stark. Und zum ersten Mal in diesem Jahr, oder fast zum ersten Mal in diesem Jahr, sahen die wirklich ernsthaft nach einem Sieger aus. Also eigentlich war Blaney auch gestern ein Verlierer. Weil er kam gar nichts.
Na ja gut, man kann auch mal einen Scheißtag erwischen. Bei
Das in
Cindric
dem
bin ich
Sinne.
bei dir, das lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Blaney hat einen Scheißtag erwischt, würde ich jetzt nicht so an die große Nummer hängen.
Okay. Wer noch einen Scheißtag hatte, war ja Joe Gibbs. Oder beziehungsweise die Toyota Armada. Ich glaube, Daniel,
Ja.
du kannst die Situation besser bewerten und beurteilen.
Soll ich was verraten?
Bitte.
Ich habe es nicht live gesehen.
Oha.
Ich war
Oha.
pinkeln.
Oha.
Ich war pinkeln und komme zurück und es ist gelb.
Geil.
Ich
Okay, ganz
habe es
kurz.
mir aber in der Wiederholung
Ja, dann erzähl uns, was du in der
angeguckt.
Wiederholung gesehen hast.
Was habe ich in der Wiederholung gesehen? Eric Jones ist ziemlich hart in die Mauer eingeschlagen. Habe mir heute auf Twitter auch die Inboard-Audioaufnahme mal angehört. Also es hört sich echt, echt übel an. Wie er sagt, er braucht Hilfe und sein Rücken tut ihm weh und bitte mögen die das medizinische Personal anreisen. Mittlerweile hat Legacy oder gestern Abend hat Legacy ja noch Entwarnung gegeben, dass es ihm gut geht, dass nichts passiert ist und dass er sich schon auf dem Heimweg nach North Carolina befindet. Also ist alles gut ausgegangen. Aber der Hit oder der Einschlag, der war schon nicht ohne. Ja, mitbeteiligt waren Bubba Wallace, Demi Hamlin und Nemechek, glaube ich, gell? Ja, der war auch noch da
Dale
mit drin.
Hamlin, Wallace Jones und Nemechek ist dann halt mit 4 Runden Rückstand 33. geworden. Ja.
Ja, wem schieben wir da den schwarzen Peter zu? Schieben wir den Bubba Wallace
Toyota.
zu oder schieben wir das der Bodenwelle in Talladega zu oder schieben wir es dem Eric Jones zu?
Wir schieben es ganz dem Toyota zu. Weil du musst in der Lage sein als Toyota, wenn du 8 Autos hast. Also ich weiß jetzt nicht genau die ganze. Die Packgröße, die sie da hatten. Aber die haben im Feld 8 Autos. Ja? Du musst doch in der Lage sein, die 8 Autos zusammenzubringen und die 8 Autos auch ohne, dass sie sich gegenseitig abräumen, um die Strecke fahren zu lassen, weil du bist nur zu 8. Chevy war, glaube ich, gestern zu 17 und Ford zu 13, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und irgendwie sowas um den Rum herum. Jedenfalls. Toyota war in der Unterzahl. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Und du musst halt, wenn du eh schon in der Unterzahl bist, musst halt versuchen, zusammenzuarbeiten. Und dieses Gepusche war halt hart unnötig. Also das ist verständnislos gewesen. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Es hat sich
Also
nicht gebraucht,
die
deswegen.
Linie hat gar nicht funktioniert. Wenn
Ja, also.
das Gepusche schon gemacht wird und dann auch noch in der Kurve noch versucht wird zu pushen,
Ja.
was ja eh schon immer grenzwertig ist, dann sollte man es nicht in der allen bekannten Bodenwelle Turn 3 machen.
Ich muss zugeben, ich bin am Wochenende auch ein bisschen iRacing gefahren und es ist in dem Xfinity-Rennen Talladega passiert. Da war ich ein bisschen übermütig in Turn 4 und war halt hinter dem Leader und wollte halt dem halt einen guten Run die Start-Ziel quasi runtergeben und dann habe ich ihn minimal erwischt und das hat gereicht, dass es mich auch aus dem Rennen gerissen hat. Also nur so viel dazu, wie schwer das eigentlich ist, wirklich für die Fahrer. Ich meine, ich bin blutiger Amateur, ja, bitte nicht falsch verstehen, in Sachen iRacing. Aber das hat trotzdem den Eindruck gegeben, wie schwer es ist, den richtigen Moment fürs Pushen zu erwischen. Wie schwer das und ganz heikel ist, wie instabil die Autos werden können. Bei solchen Speed und solchen Banking und Draft. Deshalb, ja, ich meine, ein bisschen
Ja,
Pech war schon, aber
guckt
trotzdem,
euch
darf nicht
an,
passieren.
die Linie hat nicht gepasst. Die
Ja,
fünf, sechs
das kann
Autos
ich.
hintereinander, die waren nicht in einer Linie. Und dann kam alles zueinander. Und ich denke, Das Ding kann man 70% Bubba Wallace und 30% Erik Jones selber zuschieben. Das ist so meine Verteilung, wie ich es machen würde.
Okay, damit haben wir den Tagespunkt auch geschafft. Tagespunkt, ja, das klingt hier schon politikhausmäßig.
Ja.
Nee, aber es war halt wirklich so, wir versuchen hier gerade Rosinenpicken zu machen, weil Saladega hat echt nicht viel hergegeben. Drittes Stage haben wir erwähnt gehabt, es war Free Wide, viel Free Wide. Es war ein Abtasten, ein sehr langes Warten tatsächlich, bis irgendwer was macht. Im Sinne von, wie ich es erwähnt hatte, wir hatten jetzt in den letzten 3 Runden, war die Go-Time quasi viel zu spät eigentlich. Und extrem Super Speedway unüblich eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Next-Gen-Auto in der Kombination mit diesem Aero- und Motorenpaket, dass das neue Standard ist. Also ich fürchte, dass wir das beim Daytona Sommer, beim Atlanta Herbst und Talladega Herbst nicht viel anders sehen werden. Klar, da sind dann die Playoffs oder beziehungsweise für Atlanta und Talladega sind dann die Playoffs, da kann alles passieren. Aber wenn die schon so jetzt rumlulen, wegen am Sprit, bin ich gespannt, was dann im Herbst passiert.
Ich glaube,
Das wäre.
das wird nicht nochmal passieren. Nicht in dem Ausmaße. Es ist halt so,
Nee, nicht in dem, genau.
du hast halt immer, es kann nicht jedes Rennen, ich habe es gestern Abend im Space gesagt, es kann nicht jedes Rennen das Rennen des Jahrhunderts sein. Es
Ja,
muss
das
auch mal
stimmt, das stimmt.
ein langweiliges oder ein ereignisarmes Rennen darf und muss auch ab und zu mal dabei sein. Weil wenn alles Highlights wären, dann gäbe es halt auch keine Highlights mehr.
Nee, das meine ich ja nicht, aber
Ändert aber nichts an meiner Kritik an dem Rennen, dass dieses Spritsparen absolut daneben ist. Das nervt einfach nur.
ich meine ja nicht, dass es da kracht und scheppert und dann am Ende kommen nur 2 Autos ins Ziel werden soll, sondern wenn du das den Vergleich siehst, wie der Talladega Herbst letztes Jahr war, da ging es von vorne weg, waren die da free wide, die schnell aggressiv, die Leute haben sich gegeben, aber ohne sich gegenseitig abzuräumen. Das erwarte ich mir von einem guten Talladega-Rennen. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht der Fraktion, es braucht der Big One, Big One, Big One. Und dann kommen 2 Autos ins Ziel und einer fliegt mit dem Dach übers Ziel. Sondern eine gute Aggressivität, kontrolliertes Rennen. Von mir ist auch komplett grün, solange das Racing halt gut ist. Das Problem war, gestern war nicht mal das Racing gut. Das ist halt der Punkt, worauf ich hinaus will. Es kann grün bleiben, das ganze Rennen von mir. Solange halt was passiert oder man was ansehnlich an Racing sieht. Aber was gestern war, war quasi der Abspann eines Films. Das war gestern. So die
Ja.
Credits durchlaufen lassen. Und am Ende so weißt du, typische Marvel-Filme. Nachdem die Credits durchgelaufen sind, gibt es am Ende nochmal so eine Cut-Szene. Das war gestern Talladega. Zack, fertig, mehr nicht. An unterm Dach, basta. Aber jedenfalls die drei Runden am Ende, ganz zusammengefasst, die untere Linie Ford, die obere Linie Toyota, organisiert. Also man hat wirklich Struktur gesehen. Ein McDowell an der Spitze, der schon von der Pole gestartet war und sich sehr gut präsentiert hatte, wie ich finde. Natürlich beginnt er dann die Linien zu blockieren. Ja, er sucht mal oben, mal unten, versucht den Draft, den Run mitzunehmen. Und dann probiert's Gisbergen mit Elliott in der dritten Lane. Ich glaube, 2 Runden vor Schluss, haben teilweise einen guten Run. Plötzlich kommt
Ja, Shane von Gisbergen hat das Ding gestartet mit der
Der hat
Linie.
sogar, pass auf, der Gizzy hat sogar 3 Führungsrunden geholt gestern.
Ja.
Aber die haben echt guten Run gehabt. Dann kommt ein Kyle Busch nach oben, ein Ty Gibbs nach oben, blockieren die völlige Linie, völlig die Linie. Es geht dann völlig schief. Alle bleiben auf der Straße, aber sie haben dann keine Chance mehr im Finale. Und dann eben kommt es zu allen entscheidenden Szenen im Start-Ziel-Bogen. McDowell und Keselowski, also eine Wagenlänge clear vom Rest. Keselowski geht hoch. McDowell logischerweise auch, um zu blocken. Keselowski geht runter und McDowell geht so spät runter. Ich weiß nicht, wann er das machen wollte, aber es war klar, dass es nicht gut geht. Nimmt sich aus dem Rennen, nimmt Keselowski um den Sieg und ermöglicht damit Reddick den Sieg. Ford hätte den Sieg so dringend gebraucht. Ja, McDowell hat im Prinzip das verhindert. Muss man leider, so sehr ich McDowell mag, wirklich, McDowell ist ein echt cooler Typ, Charakter, dem jubelt man zu. Aber das war einfach gestern echt Blödsinn am Ende. Auch wenn es verständlich ist, weil es geht um den Sieg, um vielleicht die einzige Chance, realistisch in den Playoffs zu kommen, außer Rundkurse. Aber das muss man sich gestern echt selbst angreifen. Das war echt gestern. Das ist schiefgegangen. Das muss man ihm echt angreifen.
Ja,
Leider.
aus der Sicht heraus, mit dem Ford-Sieg, ja, aber es war seine einzigste Chance, das zu blocken.
Klar. Klar,
hatte gar keine
völlig
Option.
logisch, wir hätten es alle so gemacht.
Formel 1 technisch hätte er einmal hochziehen dürfen und nicht wieder runter. Dann wäre es ein Keselowski-Sieg geworden. Den hatte ich als Siegertipp. Ich habe ja auch da mitgefiebert ohne Ende. Und Keselowski irgendwie versucht, über die Ziellinie zu schreien, was nicht geklappt hat. Aber er verliert es dann. Und diese kleine Berührung mit McDowell hat gereicht, um Keselowski so viel Schwung wegzunehmen, dass halt als Zweiter und nicht als Erster die Ziellinie kreuzt.
Ja, und das Bittere ist, er ist letzte Woche schon Zweiter geworden, Keselowski, und wartet jetzt auf den Monat oder aufs Rennen eigentlich 3 Jahre auf seinen Cupsieg.
Nee.
So, also der Mann ist 2012 Meister geworden, ja, der baut gerade RFK als Teilhaber wieder auf, wobei ich bei dem Wort Teilhaber vorsichtig wäre, weil wie es mir so erscheint, auch im Vergleich zu wie es unter Roush, Jack Roush lief, Ende 2010er Jahre, beziehungsweise bevor Keselowski eingestiegen ist, scheint das mehr so, als hätte Keselowski mehr zu sagen als Jack Roush selbst in dem Team. Wenn man den Vergleich nämlich zieht, wie sich das Team unter Keselowski entwickelt. Aber der Punkt ist halt einfach, es ist echt bitter. Ich habe ihn auch zwar zugejubelt, also Keselowski habe ich mir einmal auch die Daumen gedrückt, auch wenn Chris Buescheman mein Vote war, von dem gestern leider gar nichts zu sehen war.
Der hat gefehlt. Der hat am Ende gefehlt als Teamkamerad. Markenkameraden sind zwar schön dabei zu haben, wobei, aber Teamkameraden, der einen pusht, das ist immer noch eine Nummer besser.
Wobei man Noah Gragson echt viel Lob geben muss. Also man darf ihm echt, also den gibt es nichts zum Ankreiden gestern, weil der hat...
Ja, bestes Karriereergebnis.
Ja. Also Keselowski hat einen neuen Next-Gen-Rekord aufgestellt auf dem Super Speedway, die schnellste Durchschnittsrunde mit 197,8. Die hatte davor Hemric, die dieses Jahr beim Daytona 500 mit einer 197,3 Runde geschafft hat. Jedenfalls Keselowski hat den neuen Rekord und Gragson bestes Karriereergebnis. Und ich finde Gragson gestern, das war eine Top-Leistung. Also das auch gestern generell Stuart Haas, gerade am Ende. Ich meine, man hat zwei Autos in den Top 12 reingebracht. Man ist mit Briscoe punktetechnisch, wäre man drin in den Playoffs. Wenn heute der Cut gezogen werden würde, wenn man Briscoe drin vor einem Jahr noch, was wir letztes Jahr gesehen haben, noch vollkommen unvorstellbar. Und deshalb ist es wirklich ein guter Tag auf das Stuart Haas gewesen. Wie gesagt, für Keselowski unheimlich bitter.
Ja, ich grätsche jetzt da rein. Also guter Tag bin ich voll bei dir, aber ein Comeback war das noch nicht.
Es geht schon in die richtige Richtung. Man muss fair sein und sagen, es geht für Stuart Haas definitiv in die richtige Richtung. Auch wenn man sich die letzten Wochen anschaut, wie sich das Team entwickelt, da hat man irgendwas über den Winter gefunden. Jetzt kann man meinen, vielleicht tut es denn gut, dass die RFK nicht mehr haben. Rick Ware Racing nicht mehr haben als Partnerteam. Dass man sich nur noch auf sich selbst konzentriert. Kann man jetzt in den Raum stellen. Aber ja, ich glaube, wir haben auch viel gesagt. Wer ist dir noch so positiv aufgefallen? Also für mich ist ein Anthony Alfredo als Sechster noch geil, cool gewesen. Also er war auch teilweise echt gut dabei, hat 4 Führungsrunden gehabt. Und ich meine, das wäre auch eine lustige Nummer geworden. Ne? Im Beer Chevy, juhu. Ne? Gewinnt, kommt aber nicht in die Playoffs. Ja, blöd gelaufen.
Komm, schau mal einen Linksabbieger raus. Linksabbieger ist Brad Keselowski. Weißt du warum?
Bitte.
Das war eine Strategie. Ja. Stage 1 in den 30ern, Stage 2 in den 30ern und kurz vor Ziel, also kurz vor Rennende dann auf einer siegfähigen Position mit einem siegfähigen Auto. Da ist alles zusammengegangen und dann hängt es halt hinten raus an der Mühe, ob sowas funktioniert oder nicht. Und es hat ja für ihn schon mal funktioniert und deswegen Keselowski, mein Linksabbieger.
Ich gehe mit Gragson. Tatsächlich war einfach dieser dritte Platz unheimlich wichtig ist für das Team und für die Moral, für sich selbst. Wenn du dir ansiehst, letztes Jahr war man nicht mal sicher, ob er noch überhaupt Cup-Auto fahren wird, nach der Geschichte, die war. Und jetzt ist er Dritter. Wer weiß, wenn es komplett blöd gelaufen wäre, wenn er Keselowski nach oben geschossen wäre, den Reddick erwischt hätte, konjunktiv jetzt, und Gragson gewinnt das, wäre es noch cooler gewesen. Aber ich bleibe dabei. Links hat Bigger Gragson. Das war wirklich eine geile Vorstellung. Und rechts hat Bigger übernehmen wir gleich und ich nehme vorweg, ich hatte es erwähnt, einmal Nesca wegen der Speed-Geschichte und die andere Sache wäre Toyota, weil sie sich halt gegenseitig weggeräumt haben. Also das geht halt nicht, sorry. Bleib ich knallhart, es tut mir echt leid. So sehr ich Danny Hamlin oder Jones oder Bell schätze, wie gut sie sind bei diesem Typ Rennen, Aber das darf halt nicht passieren.
Ja, du kannst ja einen aussuchen. Eric Jones, Bubba Wallace oder Hamlin.
Ja, weil die
Selbe
Wallace.
Situation, das darf nicht passieren. Das ist rechtsabbiegerisch.
Ehrenwerte Nennungen möchte ich noch geben für Linksabbieger, die jetzt nicht mehr reinkommen in den Cut für später oder so, aber ehrenwerte Nennungen. BJ McLeod, ich bleib dabei. BJ McLeod, der hat gestern unsere Herzen so ein bisschen gewonnen, der Mann. Wie gesagt, der ist auch schon in den End-30ern. Ich glaube, er ist sogar mittlerweile fast 40.
Gott
Cooler Typ.
Gilliland.
Todd Gilliland, ehrenwerte Nennung. Wie gesagt, McDowell, weil das war so knapp mit dem Sieg und den Move hätten wir alle gebracht. Auch wenn es eine blöde Aktion war, aber den Move hätten wir alle gemacht. Hand aufs Herz, Jungs. Und ehrenwert gestern war auch noch Harrison Burton, der 10. wurde. Das muss ich mir anklären, weil normalerweise ich echt hart auf ihn losgehe, weil er halt einfach nichts beiträgt, das Auto nach vorne zu bringen. Und ja, talentmäßig begrenzt ist, offenbar. Aber 10. Platz, echt stark. Weißt du, wer gestern mitgefahren ist noch?
Ich kann dir noch ein paar Namen nennen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, auf wen du hinaus willst.
Cody Ware, von dem hat man nichts gesehen.
Ach so,
Der
Cody Ware. Ja,
Rückkehrer.
der war nicht einmal im Bild, ja.
Der Rückkehrer ist 24. geworden, im Papas Team sozusagen. Ja, Cody Ware kennen wir alle den Fall, die Akte, die Berichterstattung. Was soll ich dazu sagen? Also, weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn nochmal ins Auto hätte setzen wollen. Weil, also nicht nur wegen der Vorgeschichte, die lassen wir jetzt mal komplett weg, aber auch sportlich gesehen. Jetzt mal Hand aufs Herz, sportlich gesehen ist Cody Ware halt einfach kein Mehrfaktor für das Team. Also da wäre man echt
Weißt du
komplett.
nicht, weißt du nicht.
Das hat er die letzten Jahre schon bewiesen. Er ist kein Mehrfaktor für das Team. Schau dir die Ergebnisse der letzten Jahre an, wie er teilweise von seinen Teamkollegen ausgestochen wurde. Also der kann, Cody Ware kann mit einem Justin Haley beispielsweise nicht mithalten. Und ich glaube, ich stelle auch die These im Raum, auch gegen Cass Grala wieder abstinken. Weil einfach die Zukunft bei Rick Ware liegt darin, einen Haley und einen Grala aufzubauen und dann in der Partnerschaft mit RFK einfach das so umzusetzen, dass wenn Keselowski irgendwann mal sagt, Jungs, passt auf, jetzt reicht's mir auch. Ich habe alles gesehen, ich habe alles gemacht, ich habe alles gewonnen. Ich höre auf und einer von den beiden Rick Ware Jungs kommt hoch und vielleicht hat dann RFK bis dahin ein drittes Auto und sagt, weißt du was, wir nehmen gleich beide mit. Haben wir die Zukunft gesichert, Chris Busch als Teamleader und man kann Rick Ware Racing neu besetzen mit zwei jungen, aggressiven Fahrern. Und sich so quasi immer ein B-Team haben, mit dem man immer arbeiten kann und eine Zukunft aufbauen kann. Langfristig, auch wenn dann wir in 50 Jahren noch Schutt und Asche sind.
Ach ja.
So. Aber ja, das ist dennoch. Aber ich denke, damit sind wir auch irgendwo am Ende
Ich
unseres
denke auch. Ich denke, heute fällt es
philosophischen
alles mal ein bisschen
Ausflugs.
kürzer aus.
Ja, das war ja ein schöner philosophischer Ausflug am Ende. Ich denke, wir sind wirklich am Ende und ich denke mal, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und was es noch so mittlerweile gibt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns Sonntag im Live-Ticker in Dover, die Monster Mile in Delaware. Das wird cool. Die haben übrigens bei Ken Miles, bei Ken Miles sage ich schon, bei der Statue von Miles the Monster haben sie übrigens für einen Promo-Stunt, glaube ich, zwischendurch das Auto gewechselt. Das wird da ja so reingehoben mit einem Kran und dann festgemacht an so einer Platte und so. Das wird cool. Dover Monster, mal, ich freue mich richtig drauf. Und dann alles weitere am Sonntag im Live-Ticker. Vorschaubericht am Freitag. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Schöne Woche noch. Tschüss.
Genau, macht's gut, schöne Woche, guten Start in die Woche und wenn ihr noch mehr Lust auf unseren Content habt, schaut mal in das Interview mit MS Modellauto rein. Wir haben mit Moritz gesprochen und der hatte jede Menge zu erzählen zu den Autos, die wir jeden Sonntag uns angucken und die es dann auch als Modellautos gibt. Schaut euch's an und schönen Abend, ciao.